Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute mal wieder ein Jahresrückblick und ein Ausblick. Ich grüße dich, Karl-Heinz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße und ein frohes neues Jahr an alle, die zuhören.
Frohes neues Jahr nochmal. Also ich glaube, am 3. Januar kann man das noch sagen, kann man das noch wünschen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir gesagt, was für ein Jahr war das denn? Ich glaube, dieses Jahr könnte man das nochmal sagen. Aber wir haben einige Lichtblicke am Ende des Tunnels schon erahnen. Karl-Heinz, schieß mal los. Was sind so für dich die Themen des Tages heute? Und bevor wir dann in den Jahresrückblick und in die positiven Dinge auch mal reingehen.
Ja. Also, ich habe heute mal ganz andere Schlagzeilen zusammengestellt. Die erste Schlagzeile habe ich genommen aus der Zeit. Überschrift: mhm. Wir können Krise. Darin wird gesagt, dass Deutschland 2022 mehr geschafft hat, als die meisten ihm zugetraut hätten. Statt immer den Untergang zu prophezeien, sollten wir selbstbewusster an Probleme rangehen. Es wurde sozusagen gesagt, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Das sagt übrigens auch das Handelsblatt und nennt einige Megatrends, ne? Zum Beispiel, dass die Krise uns zur Effizienzrevolution zwingt. Die Krisen führen zu neuen Innovationsschüben. Denk mal an Thema Energie, Regenerative und so weiter. Viele Unternehmen sparen aber an ihrer Zukunft. Das ist übrigens auch was wir mit unserer Beratung immer wieder feststellen, dass die Firmen doch nicht so investieren, wie man das eigentlich sollte. Und es geht 2023 um die Schicksalsfrage der deutschen Industrie. Ja. Also darum, werden wir weiter so inkrementell verbessern oder werden wir disruptiv besser werden?
Ja.
Und dann die großen Schlagzeilen, die Sehnsucht nach Freiheit. Denk an Iran, siehe auch die gescheiterte China-Null-Covid-Strategie, die jetzt komplett weggenommen worden ist und die jetzt zu quasi Millionen von Infizierten jeden Tag führt.
Katastrophe, ja.
Das ist tragisch, aber 2022 war auch ein Jahr der Solidarität. Da komme ich gleich noch drauf. Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz sprach im Februar 2022 erstmals von der sogenannten Zeitenwende. Und über den Begriff sollten wir uns gleich auch noch ein bisschen unterhalten. Was ist denn diese Zeitenwende? Wie erleben wir die? Wie erlebt die jeder Einzelne von uns? Das war für mich, ehrlich gesagt, so das Hauptthema. Nachher können wir ja dann mal das beleuchten aus dem Aspekt Wirtschaft, Politik und Arbeit der Ampel, die Pandemie und der Ukraine-Krieg, weil da gibt's ganz viel zu sagen. Und nachher natürlich auch das Thema Flüchtlinge und Solidarität.
Ja, ich denke, dass wir auch zum Thema Effizienzrevolution, wir können ja dann so mal einige Beispiele auch bei uns aus dem Podcast bringen, wo wir auch drüber gesprochen haben. Und ganz klar, wir sehen ja Innovationsschübe. Wir haben jetzt schon wirklich 2,5, 3 Jahre drüber gesprochen, wie KI letztlich einen Innovationsschub und ausüben kann. Und das sehen wir jetzt wirklich am eigenen Leib. Stichwort ChatGPT. Und was meintest du, wenn Unternehmen zu euch kommen, sparen an der Zukunft? Wie äußerst sich das? Wollen die eher so mal das Alter noch bewahren und haben sie keine Ideen, wie sie quasi selbst disruptiv werden können? Oder wie spürt ihr das?
Ja, das geht schon in die Richtung. Wir sind halt ein Land, in dem die Menschen sehr gute Produkte entwickelt haben, die über Jahre und Jahrzehnte verbessert. Wir sind in vielen Dingen Hidden Champions. Von den Hidden Champions global, das sind die Unternehmen, die wenig bekannt sind, aber globale Marktführer sind. Davon gibt es etwa 4.000 auf dem Planeten. 2.400 davon kommen alleine aus Deutschland, also mehr als die Hälfte. Vollkommen unvorstellbar, sehr viele Mittelständler und die machen einen guten Job und die haben auch einen guten Job gemacht. Aber mit diesen Transformationen, also weg vom Produkt hin zur Software, zur Service, zur Plattform, mit den Veränderungen jetzt auch Richtung Nachhaltigkeit. Denk an das, was durch den Green Deal auch in Europa gefordert wird und was natürlich auch unser Klima uns abfordert. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal auf die Demonstranten, die dafür auf die Straße gehen. Da sind sie dann oft zu langsam. Das heißt, man tut sich sehr schwer, diese Veränderungen für sich auch zu nutzen. Ne? Also wir stellen gute Autos her, aber wir sind nicht gut in der Frage der Mobilität der Zukunft auf Plattformen zum Beispiel. Also wie Uber oder Drive Now, Car2Go, wie bieten wir diese Services an? Das ist das, was wir erleben.
Und was meinst du genau mit Schicksalsfrage der deutschen Industrie? Also das ist natürlich, alle sind sehr stark beeinflusst durch die den Mangel an Material, an Vorprodukten und auch natürlich gestraft durch die Energiekosten. Ja. Aber das kann ja letztlich keiner umschiffen, oder? Also ich meine, das ist ja wirklich brutal für alle Beteiligten.
Also, da muss man ja wieder sagen, lassen wir mal in die aktuellen Nachrichten gucken. Diese Schicksalsfrage der Industrie stand letztens auf der Titelseite des Handelsblatts. Und schaut man sich einige Meldungen aus den Wortbeiträgen der letzten Tagen des Jahres an, kann man sich ein bisschen die Augen reiben. Die 100 umsatzgrößten Unternehmen Deutschlands können ihren Umsatz in 22 um 30% auf ein Rekordniveau von 1,8 Billionen steigern. Fast drei Viertel dieser Unternehmen hätten in den ersten 9 Monaten neue Arbeitsplätze geschaffen, meldet die Frankfurter Allgemeine.
Also, wo ist sie denn dann, die Krise?
Echt jetzt? Also kein heißer Herbst, kein Gaspreis und Wutwinter, wie er ja angekündigt wurde, keine Deindustrialisierung und keine neue Massenarbeitslosigkeit. Ja, im Gegenteil, es gibt sogar sowas wie eine neue Gründerzeit. Und ich sage ja immer, die Startups von heute sind der Mittelstand und die Konzerne von morgen. Wir brauchen allerdings auch das Kapital für die Startups und eine neue Denke dazu. Weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, wir Deutschen sind echt ein besonderes Völkchen. Im Zweifel ist das Glas halt immer halb leer, selten halb voll, und es herrscht mehr die Angst vor der Angst als irgendeine begründete Angst. Ja, also wir fürchten uns das, was passieren. Das hast du ja auch gesehen. Die Elektroheizgeräte waren komplett ausverkauft und jetzt stellen wir fest, hat keiner gebraucht. Ne? Kein Strommangel, kein Netz ist zusammengebrochen. Aber die Angst, die Panik wurde durch ganz Deutschland getrieben. Ne? Also das ist so meine Wahrnehmung. Und deshalb glaube ich, diese Schicksalsfrage, die wird sich noch ein bisschen verschieben. Aber dennoch müssen die Unternehmen über neue Produkte, über Software, Service und Plattformen nachdenken. Denn die Digitalisierung wird fortschreiten.
Und da hatten wir ja auch dieses Jahr, ich habe es mal kurz rausgesucht, bei uns etliche Beispiele, wo ich sage, also wirkliche Mutmacher im Bereich Wirtschaft, einmal auch sehr innovative und zeitgemäße Dinge, aber auch ein sehr, sag mal, klassische Aussage. Ich fange mal an in den Boombranchen. Das war im April unsere Folge 77, Boombranche Nachhaltigkeit mit Lars Kraus, wo man also gemerkt hat, dass wenn man Nachhaltigkeit als im Angebot hat, da ist jetzt riesen Nachfrage. Das ist wirklich eine absolute Boombranche, weil alle müssen letztlich nachhaltiger produzieren, nachhaltiger arbeiten. Genauso auch im Juli der Sebastian Rühl. Da hatten wir gesprochen, wenn, das haben wir auch schon oft im Podcast gehabt, wenn Nachhaltigkeit zur wirtschaftlichen Notwendigkeit wird, das ist die Folge Dekarbonisierung jetzt. Also es ist beides möglich. Ne? Also sag mal, der ökologisch bessere Weg kann letztlich oder wird definitiv zu einem Wettbewerbsfaktor.
Absolut. Und das ist ja auch das, was mir so Hoffnung macht, dass 22 quasi so das Jahr der Bewusstmachung war. Also wir haben eine Wahrnehmung und die hat sich geändert. Die Nachhaltigkeit ist in unser aller Bewusstsein gerückt, zumindest etwas mehr als in den Jahren zuvor. Und 23 mit seinen ganzen technologischen Fortschritten, da gibt es so viele positive Dinge zu nennen, die sogenannte Durchbruchtechnologien sind. Also wo wir wirklich es geschafft haben, künstliche Intelligenz einzusetzen, um schneller Impfmittel zu entwickeln, Fusionsreaktoren, die auf einmal quasi die Sonnenenergie nachvollziehbar machen. Und mit ein paar Tropfen Wasser könnte man theoretisch in Zukunft ganze Städte beheizen. Zum ersten Mal ist es gelungen, der Technologie im Jahr 2022, dass wir mit weniger Energie-Input, mehr Energie-Output aus einem Fusionsreaktor ziehen. Und so gibt's noch ganz viele Beispiele, grüne Technologien, Indoor-Farming, was Wasser spart. Wir haben ja selber auch darüber berichtet, über diese Greenhouses, die in Städten entstehen. Und das alles macht eben total viel Hoffnung, ne? Aber wir müssen uns von dieser, wie hat das Christian Lindner mal gesagt, der German Angst lösen und einfach mutig sein, ne? Mut, die Dinge anzupacken.
Am Ende geht's doch aber immer nur, also geht's doch darum, Interessen, sag mal, interessengetrieben zu handeln. Das sieht man ja auch in der Politik, weil am Ende, also jetzt eine grüne Revolution zu machen, ohne dass die wirtschaftlich irgendwie auch realisierbar ist, ist ja schwierig. Ne? Ja. Und wir haben das auch gesehen in einer Branche, die ja in den letzten Jahren nur geboomt hat, die Baubranche, relativ oder nach von außen gesehen eine sehr klassische Branche. Und da haben wir in der Folge 80 mit dem Dr. Patrick Adenauer gesprochen und der ja ganz im Gegensatz zu der aktuellen Verteilungspolitik und Förderungspolitik und alle schreien immer, dass der Staat helfen muss, muss er sicherlich ja auch, ja. Aber er ganz klassisch der Meinung war, das regelt am Ende der Markt. Der also da auch uns erzählt hat, wie die Rohstoffpreise im Mai extremst gestiegen waren und dass es eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist, weder einen privaten noch einen Investment von einem Investmentfonds in ein größeres Projekt oder auch ein städtisches Projekt zu planen, weil die Preise durch den aber da war da ganz relaxed und sagt, das regelt sich alles wieder, weil wenn jetzt alles zu teuer ist, keiner mehr baut, dann wird auch nichts mehr gekauft. Also so dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, auch interessant zu sehen, wie viel Verteilung und wie viel Förderung brauchen wir in der Zukunft und wie viel regelt der Markt. Da gibt es ja viele Streitgespräche momentan über das Thema.
Absolut. Und du sprichst jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich das Thema Politik und die Arbeit der Ampel. Wenn wir uns das mal anschauen, jetzt nach über einem Jahr, wenn man da mal Bilanz für die Ampel zieht, kann es etwa doch sein, dass die Ampel nicht alles falsch gemacht hat? Dass Olaf Scholz mit seiner Besonnenheit, Bedachtheit, Robert Habeck mit seiner Klarheit, ne? Also wie deutlich hat er gesagt, auch so eine Energiewende ist nicht kostenlos zu haben. Aber auch Christian Lindner mit seiner Vorsicht, das Ganze hat das Bestmögliche im Kompromiss für uns erstritten, ja. Und wir Deutschen haben dann immer Schlagzeilen draus gemacht, die Koalition zerlegt sich und zerhackt sich. Tatsache ist, wir haben gerungen oder man hat gerungen um das beste Ergebnis. Und was bleibt? Ja, es bleibt weiter kompliziert. Einfache Wahrheiten gibt es nicht. Dafür ist die Welt zu komplex. Aber die Politik hat gerade in den letzten 12, 18 Monaten vieles aufgeräumt, also Fehler, die vor 10, 20, 30 Jahren gemacht wurden. Ne? Wer hat uns denn die Nord Stream 2, die Abhängigkeit zum russischen Gas eingebrockt? Wer muss jetzt klarkommen mit dem Kohleausstieg und so weiter? Das sind tatsächlich viele unangenehme Entscheidungen. Aber ich finde, ganz offen gesagt, die Ampel hat das bisher ganz gut gemacht und diese Transformation wirklich auch deutlich angeschoben.
Ja, es ist, man muss tatsächlich jetzt erstmal den Keller aufräumen, der da unordentlich hinterlassen wurde. Und zwar einen riesengroßen Keller mit vielen Leichen drin. Und aber wie du schon gesagt hast am Anfang, dieses Wir können Krise, da würde ich jetzt mal zustimmen. Was natürlich auf der Strecke geblieben ist, sind die, sagen wir mal, also die Transformation, die kommt jetzt erst, ne? Also die müssen jetzt erstmal die Krise bewältigen und erstmal Löcher stopfen und gucken, dass das Schiff nicht untergeht.
Ja.
Und danach kann man, glaube ich, erst beginnen mit der Transformation und mit wirklich interessanten Programmen. Aber das, wie gesagt, du hast so schön gesagt, einfache Wahrheiten gibt es nicht. Es ist noch lange nicht geregelt, ob jetzt Wasserstoff die Zukunft ist. Jetzt Kernfusion hatten wir jetzt ja gerade das Thema auch. Das Ding ist noch nicht zu Ende entwickelt und zu Ende gedacht. Und momentan müssen wir einfach gucken, dass die Wirtschaft und die Volkswirtschaft weiter überlebt und unseren Status einigermaßen erhalten.
Aber dabei sprichst du wieder indirekt zwei wichtige Themen an. Diese Krisen, die uns ja begleitet haben, eigentlich seit die Ampel an Bord ist, das Thema Pandemie und das Thema Ukraine-Krieg. Beides war ja nicht wirklich vorhersehbar und ist quasi übernommen worden. Die Fehler auch hier sind wahrscheinlich vor 20 Jahren gemacht worden. Du erinnerst dich an unseren Podcast. Da habe ich gesagt, am 12. Februar 2012 wurde im Deutschen Bundestag besprochen, was eine Anhörung zum Thema Pandemien und Hochwasserschutz. Alle Aktivitäten, die vorgeschlagen worden sind zum Thema Hochwasserschutz, wurden umgesetzt. Alle Dinge, die zum Thema Pandemien, also man hat gesagt, es wird wahrscheinlich ein Coronavirus sein, der wird wahrscheinlich aus China kommen, also aus Asien. Es wird wahrscheinlich im Dezember losgehen und im Februar wird er bei uns sein. Es wird 4 Millionen Tote geben weltweit und es wird der Flugverkehr, die Schulen, die Wirtschaft wird komplett zum Erliegen kommen. Das alles steht in der Anhörung vom 12. Februar 2012 im Deutschen Bundestag im Protokoll, aber es wurde nichts dagegen getan. Das nenne ich Versagen. Warum? Weil das vermutlich so unvorstellbar war.
Richtig.
Und man muss natürlich jetzt fairerweise sagen, die Pandemie hat uns auch 2022 wieder fest im Griff gehabt, aber dann kam ein neues schreckliches Thema auf uns zu und das hat die Corona-Krise überlagert und das war der Krieg in der Ukraine. Inzwischen wurden Zehntausende von Menschen getötet in einem Jahr, in dem wir unsere Fertigkeiten und Kräfte besser auf das Thema Klimawandel, unserem Planeten und das Thema Artensterben gelenkt hatten, wurde quasi unsere Aufmerksamkeit vollkommen unnötig auf einen Krieg gelenkt. Und ich will hier meine neue Gedanken reinbringen. Das führt natürlich dazu, dass Häuser, Straßen, Gebäude, Flughäfen, Stromnetze, Brücken und sonstige Infrastruktur, die mit riesigem CO2-Aufwand geschaffen wurden, die werden jetzt mit wieder großem Aufwand durch einen Krieg vernichtet. Und mit diesen Ressourcen und diesem Geld hätte man den Welthunger und die Ungleichheit auf diesem Planeten abschaffen können. Vielleicht wird man den Kriegsverbrecher Putin eines Tages dafür bestrafen oder belangen. Das fände ich halt gut. Aber das nur mal so als etwas anderen Gedanken zum Thema.
Das ist eine ganz interessante, ein sehr interessanter Perspektivwechsel. Da ist definitiv was dran. Aber ich würde bezweifeln, dass Putin sich über solche Dinge Gedanken macht. Das sind wirklich also wie man so auf so eine Idee kommt und das auch so wirklich sturköpfig weiterverfolgt, das ist nicht so unglaublich im Jahr 2022 und jetzt 2023, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist absolut sprachlos, was da
passiert. Und das nach so einem guten Weg. Michail Gorbatschow, der russische Präsident, damals hat gesagt, nie wieder Krieg und hat deshalb diesen Abrüstungsvereinbarung zugestimmt, hat das Land geöffnet, hat die Perestroika einberufen und jetzt ist so ein Verrückter wie Putin, der auf einmal wieder großrussische Gedanken und Visionen hat, wo man einfach nur sagen kann, lieber Putin, hoffentlich kommt das Gehirn zurück, ja.
Und genau wegen solcher, sagen wir mal, Störungen können natürlich eine Ampel nicht an der Zukunft arbeiten, weil sie natürlich erstmal hier rechts und links auch noch aufräumen und wir müssen natürlich Flüchtlinge auch aufnehmen und dort helfen. Selbstverständlich Solidarität, hattest du schon angesprochen, ist ein riesengroßes Thema. Und ich fand das auch sehr, sehr interessant, 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, wie wir dort umgegangen sind mit Geflüchteten und Menschen, die auch vor dem Krieg wirklich flüchten müssten und mussten und wie das dieses Jahr gelaufen ist. Was hattest du rausgefunden? Oder ich glaube, es waren 1,2 Millionen Menschen, die schon in Deutschland untergekommen sind.
Ja.
Und irgendwie können wir das auch, ne? Finde ich auch gut.
Also, das Thema Flüchtlinge, aber auch Solidarität war auch wieder ein beherrschendes Thema, sowohl in den Medien als auch in der realen Welt. Du hast es schon genannt. Tatsächlich sind 2022 1,2 Millionen Menschen haben in dem Jahr Schutz in Deutschland gesucht und gefunden. Darunter die Mehrheit, mehr als 1 Million Ukrainer und Ukrainerinnen. Und bereits im Juni des Jahres, so viel konnte ich recherchieren, haben die Deutschen mehr als 800 Millionen Euro gespendet. Das war die größte Spendensumme seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann sind da noch die anderen Krisen. Also insofern, ich finde die Solidarität der Deutschen, also wir selber haben hier bei uns im Kloster auch 2 Flüchtlingsfamilien aufgenommen, die hier leben, die inzwischen vollkommen integriert sind. Und anders wie das damals nach der Begrüßungspolitik bei Syrien, du erinnerst dich, 2016, als wir die Syrien-Krise hatten, da gab es das ja schon mal, aber inzwischen die Ukrainer sind fast alle integriert. Die sind am Arbeiten, die haben Jobs und oder sind in irgendeiner Form eingebunden in das gesellschaftliche Leben. Das war ganz anders wie bei den Syrern damals. Also insofern auch das eine super positive Nachricht aus 22. Das hat praktisch ja, also wir haben es alle gemerkt, aber keiner hat so richtig gemerkt, was da passiert ist.
Ja. Also das war eigentlich in der Tat eine sehr, sehr positive Sache, wie das so weit gelaufen ist. Natürlich gibt es da auch Problemchen und Probleme. Wir haben das auch im nächsten Umkreis, ja, dass da auch manche gehen auch wieder zurück, muss man auch sagen, ja, weil sie hier nicht zurechtkommen. Das gehört auch dazu.
Klar.
Aber ich glaube, insgesamt gesehen ist das wirklich gut gelaufen. Und egal, ob man in eine Bank geht oder auf eine Gemeindeverwaltung geht, es gibt quasi überall ukrainisch-russisch sprechende Büros jetzt auch schon, dass das auch irgendwie leichter und schneller geht. Also insofern auch hier, wir können Krise und auch diese Krise. Die hat jetzt nicht so zum Megakatastrophen geführt.
Ja, es zeigt doch, das Thema Flüchtlinge und Migration ist auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir können gut damit umgehen. Deutschland ist ein Einwanderungsland und ich sage das nochmal, wir brauchen für unseren Arbeitsmarkt mehr als 400.000 Migranten Jahr für Jahr. Und da wir ständig älter werden, gestern kam eine Nachricht, die ich im Lokalsender gehört habe. In Köln sind im letzten Jahr 1.600 Kinder weniger geboren als im Jahr 21. Also die Leute, und die Begründung war übrigens Corona, weil viele Menschen verunsichert sind. Man hatte also Angst, dass die Frau oder der Mann arbeitslos werden könnte und hat sich dann dagegen entschieden, Kinder zu kriegen. Das ist ja seit Jahrzehnten ein Trend, ne? Seit den 60ern. Ich bin ja ein sogenannter Boomer mit dem 62er Jahrgang. Und seitdem geht's eigentlich nur bergab. Und deshalb brauchen wir Migranten, weil wer soll in Zukunft in den sozialen Berufen, in den Gesundheitsberufen, aber auch im Büro, die Maschinen, Fachkräftemangel ist ja heute ein wichtiges Thema, ne? Der Handwerker, der Elektriker, der fehlt. Und da können uns Migranten massiv helfen.
Auch der Programmierer, der Webentwickler, der Coder, also auch das, also es gibt wirklich die Ärztinnen und Ärzte. Also das, ja. Guck mal in die Krankenhäuser jetzt gerade, Pflegekräfte. Also wir sind zu wenig, und wenn du mal an so einem Pflegeheim vorbeigehst oder in den Supermarkt gehst oder egal wo ich hingehe, also ich sehe eigentlich überall weißhaarige Menschen. Ja, also ich bin ja auch nicht mehr weit davon entfernt, aber das ist ja ganz klar und offensichtlich. Und wer schon mal in Asien war oder in anderen Ländern war, der stellt fest, so, die sind alle, die man da sieht, mindestens 15 bis 20 Jahre jünger. Also einfach, es gibt viel, viel, viel mehr jüngere Menschen. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, dann geht man auch mit einem ganz anderen Auge hier durch unsere Gesellschaft und stellt auf einmal fest, hä, wo sind eigentlich die ganzen jungen Menschen? So, und dann brauchen wir letztlich Migration und ich sage mal Menschen aus aller Herren Länder, die dann entweder gut ausgebildet zu uns kommen oder die wir dann ausbilden müssen und dürfen, weil anders wird sich die Wirtschaft bei uns und die Volkswirtschaft nicht am Leben erhalten lassen in der Zukunft.
Also Fakt ist, gerade aktuell, Roland, habe ich ein gutes Beispiel. Unsere Tochter, die Cheyenne, war ja über Weihnachten hier, ist dann weiter nach Saudi-Arabien geflogen, nach Jeddah, und ist dort jetzt für 7 Wochen in einem Filmteam. Sie ist ja Kamerafrau, Fokuspuller, und die produzieren dort eine Serie in Jeddah. Mhm. Und Cheyenne hatte sehr viel Angst vor dem Fliegen, auch gerade dahin, dann noch alleine als Frau nach Saudi-Arabien.
Ist schon eine Nummer, ja.
Jetzt ist sie da und sie sagt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Hier ist es unglaublich frei. Wir können im Prinzip rumlaufen, wie wir wollen. Also Kopftuch für Besucher ist keine Pflicht, für die Leute, die dort leben, schon. Das Land ist wohl sehr liberal geworden. Also das, was man ja auch gesagt, Frauen können jetzt Führerscheine machen und so weiter. Und auf einmal ändert sich ihr Bild von Arabien, von Saudi-Arabien im Speziellen. Und sie sagt, das ist halt so eine Gesellschaft, die massiv in so einer Transformation sich befindet. Und auf einmal fängt sie an, das Land zu mögen. Sagt sogar, naja, vielleicht müssen wir hier noch häufiger hin, weil hier ist so viel zu tun, gerade in unserer Industrie. Und sie fängt an, das auch als Chance zu verstehen. Und sie sieht, dass auch der Prinz, der ist ja eine Königsfamilie in Saudi-Arabien, die doch herrscht, wie die versuchen wirklich das ganze Land zu modernisieren. Also insofern, es gibt viel Bewegung im Moment auf dem Planeten. Manches nehmen wir wahr, manches nehmen wir nicht so gut wahr.
Aber da sprichst du was ganz Wichtiges an. Viele Menschen, die in Deutschland gegen Migrationspolitik sind, die denken ja immer noch, Deutschland ist das attraktivste Land der Welt und alle wollen dahin. Dem ist ja nicht so. Anhand dieses Beispiels merkst du ja jetzt schon, mit aller Kritik rund um Katar und UAE und jetzt in deinem Beispiel Saudi-Arabien. Es gibt andere Länder, die wirklich attraktiv erscheinen und vielleicht auch sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Und natürlich, Deutschland hat man immer eine Sprachbarriere, dass viele hier natürlich erstmal Deutsch lernen müssen. Englisch hilft in manchen Branchen natürlich auch schon sehr, sehr gut. Will sagen, Deutschland ist ja nicht der attraktivste Standort für Menschen, die hoch ausgebildet sind. Und wenn sie dann noch hier empfangen werden mit Unfreundlichkeit und Rassismus und anderen Dingen, also dann würde ich da auch nicht gerne hingehen. Ja? Also das heißt, Deutschland, streng dich mal ein bisschen an und seid freundlich zu Menschen von außerhalb. Wir brauchen die alle. Die brauchen uns nicht.
Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch nicht den oder den, die nur abweisen sind, die nur zustimmen. Aber so dieser Grundtenor, ne, erstmal kritisch zu sein, bevor man die Leute in die Arme nimmt. Und natürlich, ich meine, Roland, darf man auch nicht ganz wegwischen. Heute Morgen kam es wieder in den Schlagzeilen. Diese Ausschreitungen, die da zum Beispiel in Berlin passiert sind, wo man Menschen, Feuerwehr, Krankenwagen angegriffen hat mit Raketenböllern, aber auch mit offensichtlich mit Feuerlöchern. dass da sehr viele Migranten drunter waren.
Das waren nicht alles Biodeutsche, das ist schon klar, ja.
Aber, keine Frage. Aber man muss halt eins sagen, das ist natürlich auch ein Zeichen der verfehlten Integrationspolitik. Weil ja, wenn die Menschen 4, 5 Jahre in sogenannten Übergangsheimen leben, nicht arbeiten dürfen, keiner Beschäftigung nachgehen, sich den ganzen Tag langweilen und wohlmöglich natürlich auch aus Gegenden kommen, wo es nicht immer nur nett zuging, ne, Syrien und der Krieg, wenn du das 5 Jahre miterlebt hast oder 10, dann kannst du schon traumatische Erlebnisse haben. Das heißt, umso wichtiger wäre, die Menschen dann zu integrieren oder zu sagen, sonst muss man eben sagen, dann zurück nach Hause, wenn sie sich nicht integrieren lassen.
Absolut.
Aber erstmal ist es eine Frage der Integrationspolitik.
Und da kann ich auch empfehlen, einen wirklich sehr gut gemachten Film, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, auf Netflix, Die Schwimmerinnen. Da geht es um zwei olympische Schwimmerinnen tatsächlich, die, das ist eine wahre Geschichte, die mit ihrem, ich glaube, Cousin nach Deutschland flüchten, über den Landweg, dann über die Ägäis schippern und dann durch den Balkan laufen, bis sie in Deutschland sind. Ja. Und das, da ist dann auch, wenn sie dann im gelobten Land, sprich in Berlin angekommen sind, ist es tatsächlich dann der Frust auch groß, weil genau was du gerade beschrieben hast, die von da nach da nach da geschickt werden und eigentlich keine Perspektive haben. Ja, also es wird aber auch keine Perspektive geschaffen, ne? Also jetzt in vielen Bereichen. Und dann ist es natürlich klar, dass die Menschen frustriert sind und vollkommen, die können auch nicht nach außen kommunizieren oder in die Heimat kommunizieren. Hier ist irgendwie blöd. Auch, ich hatte es auch schon mal angesprochen, den Film Borga auf Arte war der auch eine unglaubliche Geschichte, die wirklich sehr stark verdeutlicht, was alles schief läuft. Und klar, da kommt es natürlich auch zu solchen Entwicklungen wie jetzt hier an Silvester oder an anderen Gelegenheiten. Und das kann natürlich nicht, das ist keine Migrationspolitik, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
Ja, absolut, absolut. Und wir hatten ja auch in der Folge 70 die Annabel Ehm. Da ging es um das Thema Führungskräfte und dass wir zu Recht hinweisen auf Missstände. Aber wir sollten vor allen Dingen mal auf unsere eigenen Missstände hinweisen, ne, was bei uns schief läuft und nicht immer dieses Fingerpointing Richtung andere zu machen. Katar und Saudi-Arabien. Ne, und wie gesagt, gerade im Iran, was da im Moment stattfindet, dass man die Menschen dort unterdrückt, die Freiheit versucht massiv zu unterdrücken. Es gab angeblich schon über 500 Hinrichtungen, 15.000 Leute, die gefangen genommen worden sind. Heute gerade sollen wieder zwei junge Männer hingerichtet werden, weil sie, Begründung, den Krieg gegen Gott anzetteln würden, ja, weil sie irgendwie mitdemonstriert haben. Und da muss man sich sagen, was für ein Wahnsinn, was sind das für scheinheilige Mullahs, die eigentlich nichts anderes machen, als versuchen, ihre Position zu halten, weil sie wissen, wenn wir jetzt locker lassen, dann verlieren wir die Macht, ja. Und das ist hoch unehrenswert. Und im Gegenteil, diese Menschen, da sage ich immer nur, dass die so viel Mut haben und trotzdem demonstrieren und trotzdem aufstehen, das sind wahrscheinlich die Mutmacher des Jahres 2022. Und denen kann man weiter nur Mut wünschen und gucken, ob man die nicht in irgendeiner Form unterstützen kann.
Ja, ja. Also das ist wirklich tatsächlich eine sehr, sehr tragische Entwicklung. Ich sage immer, ich meine, die arabische Welt war ja vor langer, langer Zeit schon wesentlich weiter als wir hier, als wir hier quasi noch im Mittelalter waren, ja. Mhm. Aber wir haben halt irgendwann mal die Aufklärung erlebt, den Buchdruck und andere Dinge. Und da waren die ja schon viel, viel weiter. Aber das mit der Aufklärung und die haben halt nicht die Französische Revolution gehabt wie wir, ja. Also und die Auswirkungen davon. Und ich glaube, diese Verquickung von Religion, ich sage jetzt nicht Glaube, sondern also die Macht, die Religion dort hat und in Verbindung mit Regierung und Macht, das ist nie gut gegangen.
Die Verknüpfung von staatlicher Macht und religiöser Macht ist immer ein großes Problem. Ja, war schon immer so, ist schon immer so. Das war in den Kreuzzügen nicht anders, wie es heute ist. In Afghanistan, was glaubst du denn, warum die Mujahedin jetzt den ab 6-Jährigen den Schulbesuch verbieten wollen, also Frauen. Ja, es geht darum, dass die dumm bleiben, weil durch Bildung können die eine eigene Meinung bekommen und dann aufsässig werden. Und das will man nicht. Man will willige, Entschuldigung, Gebärmaschinen haben, die die Kinder werfen, die möglichst nur im Haus sind, die man unter Kontrolle haben kann. Und das geht halt am besten, wenn die Frauen nicht gebildet sind. Und umgekehrt wissen wir heute, dass Bildung der Schlüssel zu allem ist. Das heißt, die Menschen, die gebildet sind, sind weniger radikal, also zumindest zum Großteil weniger radikal. Dann entsteht eine andere Gesellschaft, es entstehen andere Dinge, es entsteht Kultur, es entsteht Kunst, und die Menschen bekommen auch weniger Kinder. Ne? Das heißt, die Familienpolitik ändert sich dramatisch. Das siehst du am besten auch hier in den westlichen Staaten. Ne? Umso höher das Bildungs- und Einkommensniveau, umso stärker der Rückgang in der Bevölkerung. Und das ist wahrscheinlich der beste Klimaschutz, den wir uns wünschen könnten. Ja. Weil wenn eine Milliarde Menschen mehr oder weniger auf dem Planeten sind, das hat Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß und unseren Konsum, ja, dramatisch.
Absolut, absolut. Aber zum Thema, also auch Bevölkerungsstruktur, Bevölkerungspyramide, kann ich auch noch Buchtipp ist jetzt zu viel gesagt, aber eine Dystopie, die das etwas weiterdenkt, in eine etwas düstere Richtung, Unterwerfung von Uel Beck, also sehr, sehr interessantes Buch, natürlich unglaublich überzogen, aber dennoch sehr, sehr, sehr lesenswert. Auch mit einem sehr interessanten Ende, Und ich glaube, gerade jetzt in dem Kontext mit Katar oder mit dem, was du gerade auch gesagt hattest, was deine Tochter jetzt gerade die Erfahrung, die sie in Saudi-Arabien hat, sehr lesenswert, gerade zur gegenwärtigen Situation. Unterwerfung.
Also, da gibt's einiges im Moment in der Literatur, was in diese Richtung geht, wo man tatsächlich aufmerksam hinschauen sollte. Denn die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, die wir jetzt angehen müssen, eine davon ist ja tatsächlich der Klimawandel, eine echt menschheitsbedrohende Gefahr. Und die muss jetzt angegangen werden. Und auch hier wieder was Mut macht. Der neue brasilianische Präsident Lula da Silva, gestern ja gerade ins Amt beschworen, hat schon vor 6 Wochen angekündigt, dass er die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien stoppen will. Also das finde ich so cool, das macht so viel Mut. Jetzt hat gestern Steinmeier, der ja im Moment in Brasilien ist und sich mit Lula da Silva getroffen hat, gesagt, wir geben euch 35 Millionen quasi dazu für diese Aktion unter uns. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wahrscheinlich müsste unsere Industriegesellschaft jedes Jahr den Brasilianern 5-6 Milliarden dafür zahlen, dass sie den Regenwald erhalten. Das ist die Lunge der Erde. Dann gibt's da natürlich noch diese jungen Menschen von der letzten Generation. Die haben dieses Jahr viele Schlagzeilen gemacht, weil sie sich auf den Straßen und Flughäfen festkleben. Übrigens, sehr unbequem, also ich weiß nicht, ob du dir das schon mal vorgestellt hast, wie das ist, wenn du dich mit deinen Händen auf eine Straße festklebst und dich von Polizisten dann losmachen lässt. Es regnet, es war kalt, es ist Winter, also jetzt mal unter uns. Das ist nichts, was Spaß macht, glaube ich. Dass diese Menschen, diese jungen Menschen das trotzdem tun. Also ich habe mir natürlich oft die Frage gestellt, dürfen die das? Ist das gerechtfertigt? Wie würde man sagen, zivile Ungehorsam, ne? Also was Strafbares zu tun. Und du hast das mitbekommen, In München, in Bayern, geht man ja ganz besonders rigoros vor. Da werden Menschen verhaftet, weil sie auf die Straße gehen könnten. Und deshalb sperrt man sie für 4 bis 6 Wochen präventiv weg. Das ist einmalig.
Das gibt's nur in Bayern sowas, genau. Ich habe den Fachbegriff, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber genau, man kann, glaube ich, bis zu 30 Tage in den Knast kommen, einfach so auf Verdacht.
Auf Verdacht. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Also du bist an der Bank vorbeigegangen, dann sagt jemand, das ist ein potenzieller Bankräuber, den sperren wir jetzt mal für 30 Tage weg. So, unvorstellbar. Ob das mit unserer Verfassung vereinbar ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Da werden wir auch Klagen erleben, da bin ich ziemlich sicher. Und ich muss sagen, so mit diesen jungen Menschen umzugehen, also manche von denen, ich habe sie gesehen in Interviews, die geweint haben, weil sie gesagt haben, wir müssen das tun, weil ihr hört uns ja nicht zu. Und jetzt stellen wir uns mal vor, also man hat Attentate damals auf Adolf Hitler gemacht und die Menschen, die das getan haben, sind alle hingerichtet.
Interessanter Vergleich.
Hingerichtet worden. Das war mehr als gesellschaftlicher Ungehorsam oder ziviler. Das war Terrorismus, ja. So. Und wenn wir wüssten, die Welt geht in 50 Jahren unter, wenn wir jetzt nichts tun und diese Menschen kleben sich auf Straßen fest und stören unseren Verkehr, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil das tun sie ja, ne? Flieger konnten nicht abheben, der Münchner Flughafen wurde für mehrere Stunden gesperrt, weil keiner mehr starten und landen konnte. Das ist natürlich Hammer. Auf der anderen Seite, im Einsatz der Verhältnismäßigkeiten muss man sich schon fragen, ist es nicht vielleicht doch eine Aktion, die gerechtfertigt ist? Ne?
Also ich glaube, dass das Wichtigste bei diesen Aktionen ist erreicht. Alle Leute reden drüber. Ich glaube, also die Funktion, die hat es auf jeden Fall gemacht. Ich bin kein Freund von Gewalt, von Strafen begehen. Aber zivile Ungehorsam, da ist natürlich schon was dran. Das ist ja per se, wenn etwas grundsätzlich falsch ist, muss man aufstehen und was dagegen sagen, egal jetzt Gesetz hin oder Gesetz her. Ob das der richtige Weg ist oder ob die auch Lösungen haben, keiner hat ja eine Lösung. Ich bin, was Klimawandel angeht, auch extrem, also ich weiß nicht, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir das hinkriegen, sage ich jetzt mal so in die Runde rein. Weil, warum?
Dann haben wir schon zwei unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, wir kriegen das noch hin.
Ich sage, wir kriegen es nicht hin, weil die Technologie, egal wie rum du es drehst, ist noch nicht bereit und ist noch nicht da. Und die Zeit rennt uns davon und vor allem die Menschen haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Keiner will weniger fahren, weniger fliegen, weniger Wachstum, weniger Bevölkerung. Ich glaube einfach, der Planet braucht uns nicht, der wird uns los. Ob das noch 30, 50 oder 100 Jahre dauert, klingt jetzt negativ. So, jetzt kommst du, ich glaube, wir kriegen das nicht mehr hin. Der Zug ist abgefahren.
Und ich sage dir, Roland, der technologische Wandel ist auch der Hebel zu mehr Wohlstand und zur Nachhaltigkeit. Und diese Durchbrüche bei verschiedenen Technologien, Fusionsreaktoren, also wir könnten im Prinzip nur mit regenerativen Energien, mit Dingen wie Fusionsreaktor, mit Dingen wie Photovoltaik, Wind, Wasserenergie, könnten wir den Bedarf der Menschheit an Energie komplett decken, ohne fossile Treibstoffe, also ohne Öl, Gas und Kohle. Wir müssen es nur schnell machen. Und was wir gelernt haben, und deshalb kam ich ja letztens auf diese Studie, die ich für einen Meilenstein halte, der Club of Rome hat ja diese Studie Earth for All exakt 50 Jahre nach der Studie Grenzen des Wachstums aufgelegt. Also das 1972.
War bei uns im September, ne? Die Folge 88.
September 22. Und das Ergebnis war ja, man hat zwei Thesen verfolgt. Die eine, too little, too late. Und dann können wir uns denken, dann hast du recht, weil wenn wir zu kleine Schritte machen und zu spät, dann wird das nichts mehr mit der Weltrettung. Aber Das zweite Simulationsszenario war ja Giant Leap, große Schritte, also gigantische Schritte. Mhm. Ja, die müssen wir machen zur Dekarbonisierung vor allen Dingen, also weg von den Fossilen, weg vom Carbon. Und dann zeigte das Szenario auf, wir können das noch hinkriegen, weil unsere Welt, unsere Umwelt ist dermaßen reparaturfähig, das können wir uns nicht vorstellen. Was aber wichtig ist, sind zwei Dinge. Und das erste ist, dass das Kapital anfängt, das Risiko der Nicht-Nachhaltigkeit zu verstehen. Also Kapital zieht sich zurück aus Industrien, wo es keine Nachhaltigkeitsstrategie gibt. Ne, das hat selbst der Mr. Fink, Larry Fink von Blackstone erkannt. Der sagt, wir geben kein Geld mehr in Unternehmen, die keine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Das ist der erste Punkt. Weil wenn das Geld vernünftig wird und dem Sinn folgt, dann haben wir eine echte Chance. Dann ändern sich ganze Märkte. Dann fließen Millionen und Trillionen von Dollars eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist das erste gute Zeichen. Und das zweite ist, dass wir die Technologien so weit beherrschen, dass wir es können. Ja, wir haben inzwischen, auch das eine gute Nachricht, im letzten Jahr 42% der Energie wurde bereits regenerativ erzeugt. Ja, klar, wir sind noch nicht damit unabhängig, aber das nimmt zu und im Moment drücken wir da ja kräftig aufs Gas. Und deshalb glaube ich, wir kriegen den Vogel nochmal gedreht. Wir kriegen das noch auf einen guten Kurs.
Also der Giant Leap, auf den kommt's an, ne? Also dass das tatsächlich alle am selben
Schritte konsequent schreiten, ja?
Wo ich so ein bisschen am Zweifeln bin, ist, dass das, wenn wir diese Schritte, gerade auch die Dekarbonisierung, die dazu notwendig ist, machen, dass wir auf dem Weg dahin, und das wird, glaube ich, nicht passieren, da werden alle dagegen arbeiten, uns desindustrialisieren oder deindustrialisieren. Mhm. Also das quasi das, wir können nicht quasi vorher alles ausschalten, bevor wir nicht wissen, wie wir quasi den, ja, wieder heizen, Strom und so weiter, wie wir die Produktion am Laufen halten. Und das synchron hinzukriegen oder das vom Timing her in der richtigen Reihenfolge hinzukriegen, da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht.
Das, Roland, ich wäre bei dir, wenn wir ein größeres Land wären. Das Problem ist ja in der Regel nicht bei denen, die unterentwickelt sind. Also wenn du Afrika, China, in vielen Teilen der Türkei, da ist der CO2-Footprint ein Bruchteil, ein Hundertstel, ein Tausendstel von dem, was wir machen. Warum? Die fahren kein Auto, die fliegen nicht mit dem Flugzeug und, ja. So, all das mal so zusammen. Ein Flug nach Malle, ne, muss man sich klar machen, dann kannst du theoretisch 800.000 Kilometer mit deinem Auto fahren, ne? Also um denselben CO2-Footprint aufzulösen. Also da müssen wir schon Dinge überdenken. Und ja, du hast recht, wir werden auch unseren Konsum überdenken müssen, ne? Wir haben halt viel zu viele Dinge. Du erinnerst dich, wir hatten das in einem der letzten Podcasts, im 18. Jahrhundert hatten wir im Schnitt 300 Dinge im Haushalt. Heute haben wir 10.000. Ne? Und wenn du nicht weißt, wo die sind, geh mal in den Keller und auf den Dachboden. Da findest du die alle. Ja?
Klar, klar. So. Aber das würde ja letztlich genau, das würde ja bedeuten, dass die Menschen tausende Dinge weniger konsumieren. Und damit aber quasi die Wirtschaft nicht rund in den Bach runtergeht und wir zu einer Vollkatastrophe gehen, müssten ja die 300 Dinge, die wir dann noch haben, letztlich um ein Hundertfaches teurer werden, damit quasi alles aus. Weißt du, was ich meine? Ja, also die Frage ist ja, wie gleicht sich das aus, wenn wir quasi verzichten, sparen, weniger fliegen, weniger fahren, weniger konsumieren dadurch, weniger Steuern eingenommen werden, all diese Dinge. Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Antwort.
Also, wir brauchen einen kompletten Schwenk. Übrigens, deshalb fand ich auch den Vorstoß jetzt von Christian Lindner, der hat ja jetzt verkündet, er will eine massive Änderung, er will die Steuern massiv senken, er möchte massiv darauf wirken, die Bürokratisierung runterzufahren, diese ganzen Hemmschwellen aus dem System zu nehmen. Ich finde das einen guten Ansatz. Und wenn du dir anschaust, was im Moment so passiert, also wir hatten ja berichtet über diesen Film, diese Doku, die Unschuld der Mode und die Unschuld von Design. Ne? Also was designt, wohin das eigentlich führt, welche Früchte das trägt, dass eben die Mode dadurch, ne, dass du 5 Kollektionen im Jahr brauchst, 50 Farben und nächstes Jahr sind die Sachen wieder unmodern. Ja. Wie hieß die gerade verstorbene Designerin?
Vivienne Westwood.
Vivienne Westwood, ne? Die hat gesagt, sucht euch eure Sachen besser aus, lasst euch nicht mehr von der Tyrannei der Mode beherrschen und tragt eure Dinge länger. Und das finde ich total bemerkenswert. Übrigens, dieselbe Frau ist auch in England mit einem weißen Panzer vor Downing Street 10 gefahren und hat damit demonstriert gegen das, was auf der Welt passiert. Und da kann man nur sagen, wir brauchen mehr diese Vivienne Westwoods, die selber sagen, lasst euch nicht diesem Konsumterror unterwerfen. Du weißt, seit Jahren werden meine Jeans zigmal repariert. Übrigens, ich kaufe keine kaputten Jeans. Ich kaufe Jeans, die ganz sind, heile sind. Ne? Und die werden dann bei mir von alleine irgendwann mal durch. Aber ich lasse sie so lange, wie es geht, reparieren. Pullover versuche ich seit Jahren aufzutragen und T-Shirts. Die sehen dann manchmal anders aus. So anders, dass meine Frau manchmal sagt, sag mal, willst du wirklich mit dem Ding jetzt auf die Feier gehen oder so? Und ich sage dann, naja, also wir müssen es schon irgendwann selber sehen. Und ich träume ja immer noch von, ich will ja noch eine Modelabel schaffen, was nur mit rezyklierten Dingen arbeitet. Also sprich, ich träume davon, ein Label zu schaffen, wo wir sagen, trag deine Sachen auf. Da holst du dir ein Label und machst das drauf, um zu dokumentieren. Ich trage den womöglich kaputten Pullover auch noch bis zum Ende.
10 Jahre plus, 10 plus. So.
Genau. Also, und in die Richtung, denke ich, sollten wir denken. Und wenn wir das tun, Verzicht, weißt du, es wird ja oft diskutiert, was ist denn eigentlich Verzicht? Müssen wir verzichten? Und ich sag, Verzicht ist es ja nur dann, wenn du es vermisst. Wenn du aber nicht das Gefühl hast, also dass du jedem Trend hinterherlaufen musst, wenn du nicht das Gefühl hast, die Hose hat jetzt einen weiten Schlag, heute haben wir alle kurze Schläge oder ich habe ein rosa Shirt und eigentlich ist die sehr blau in, ja, dann kannst du das auch noch weitertragen, ne?
Also ganz ehrlich, ich glaube zum Thema Verzicht, da sind alle jetzt schon dabei, einfach nur getrieben auch durch die Inflation. Weil es ist ja klar, also ich meine, wenn du 10-18% irgendwie Preissteigerung hast und quasi die Löhne gleich bleiben, dann ist ja logisch, dann ist der Stapel des China-Schrotts unter dem Weihnachtsbaum dann ein bisschen kleiner, ja, so als sonst. Und dann das, was du eben sagtest, wenn du verzichtest, du merkst es aber eigentlich nicht, ja. So. Das können wir jetzt schon.
Und dann ist doch die Frage, wir haben das schon häufiger diskutiert. Das Wort Krise kommt ja aus dem altgriechischen Krisis und bedeutete bewerten, beurteilen. Und das Wort Katastrophe kam beim Griechen aus 2 Worten, kata und strephein, kata herunter, herab. Und strephein bedeutete wenden oder umkehren. Also die Katastrophe war die herunter Umkehr, ja. Also man wollte Dinge abwenden, umkehren. Und die Krise half zu bewerten. Und vielleicht brauchen wir Menschen einfach diese Krisen, aber auch, man muss es sagen, die Katastrophen, um wenden zu können. Unter uns. Wir hatten das ja schon mal in der Sendung vor ein paar Wochen. Putin, der Krieg hat dazu geführt, dass wir die Abkehr vom russischen Gas. Dummerweise brauchen wir noch Gas. Jetzt holen wir es aus Saudi-Arabien und anderen Ländern. Aber Fakt ist, wir werden ganz loskommen vom Gas. Wir werden in 10 Jahren unabhängig von den fossilen Brennstoffen sein. Und das ist doch ausgelöst worden durch eine Katastrophe, durch einen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und insofern, ja, die Menschen brauchen Katastrophen offensichtlich.
Aber einen Krieg brauchen wir keinen, bitte. Wenn sich das verhindern ließe, dann wäre ich dabei. Die Katastrophe brauche ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ja. Und wenn du dann gleichzeitig guckst, es gibt eine Industrie, die weltweit im Jahr 2022 riesig gewachsen ist. Und das ist sehr erschreckend. Und das sind die Ausgaben für Militär weltweit, inklusive Deutschland. Wir haben selber gerade mal 100 Milliarden oben drauf gelegt. Wie ich meine, wahrscheinlich sogar zu Recht. Aber die ganze Welt hat aufgerüstet. Man spricht von 700 Billionen Dollar, die in 22 in Militärbudgets gegangen sind. Also du könntest jeden Menschen auf diesem Planeten wie viel $1,000 geben, damit er sich vernünftig ernähren, vernünftig bekleiden, vernünftige Mobilität. Niemand müsste mehr Hunger leiden oder ein Gesundheitsproblem haben mit diesem Geld, und wir setzen es ein in Zerstörungstechnologien. Das ist die schlechte Nachricht des Jahres 2022. Die Militärausgaben sind gestiegen.
Ja, andere würden sagen, das ist endlich mal wieder Zeit, dass da so viel Geld ausgegeben wird. Ja, also unter anderem, ja, die Grünen haben sich ja jetzt zu den großen, sagen wir mal, Kriegsbefürwortern auch ausgesprochen. Aber nein, also da scherzen wir jetzt nicht mit. Ich glaube, es hat sich gezeigt, dass Verteidigung auch wichtig ist. Und wir können nicht darauf warten, dass alle quasi gut sind und nur Gutes wollen und das Gleiche wollen, was wir wollen. Das haben wir jetzt hier die letzten 50 Jahre, 60, 70 Jahre hinbekommen. Aber offensichtlich gibt's andere, die noch andere Dinge wollen und deswegen auch Nachbarn angegriffen werden. Ja, das muss man ja auch so sehen.
Ist auch eine Frage der Solidarität. Putin macht es ja klar, wenn du schwach scheinst und nicht wehrhaft, dann wirst du auch schon mal überrannt. Ja. Und die Moldawen rechnen ja jetzt auch damit, dass gegebenenfalls in diesem Jahr wohlmöglich Herr Putin auch die Hand Richtung Moldawien ausstrecken könnte. Ja. Also deshalb eine Wehrhaftigkeit ist schon, ich weiß nicht, wie es dir privat gehen würde, ob du in Südafrika in einer Stadt wie Johannesburg abends komplett unbewaffnet mit einer Armbanduhr am Handgelenk über die Straße gehen würdest oder ob du dich nicht sicherer in einem gepanzerten Mobil fühlen würdest, ne?
Aber das sind ja letztlich so Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühle, die kennen wir ja gar nicht, ne? Also die in vielen anderen Regionen der Erde letztlich alltäglich sind. Und lass uns mal lieber daran hoffen, dass wir die Sicherheit, das Sicherheitsniveau, was wir haben, das werden wir auch sicherlich eine Weile noch halten können.
Genau, aber deshalb lasst uns doch einfach diesen Perspektivwechsel machen, weil wir sprachen ja vom Konsum. Das Thema geringeres Wachstum oder gar Rezession, das ist ja so ein Ding, was über uns schwebt. Ja, wir müssen auch unseren Konsum hinterfragen. Auch in der Natur gibt's kein endloses Wachstum. Kein Baum ist, soweit ich weiß, bisher in den Himmel gewachsen und kann Wirtschaft bei begrenzten Ressourcen und einem begrenzten Planeten wie der Erde denn dann unendlich wachsen? Und die Frage, die man ja eigentlich stellen müsste, ist denn unbegrenztes Wachstum eigentlich wünschenswert? Und du kämst wahrscheinlich zu der Antwort, nö, ist es vermutlich nicht. Und deshalb müssen wir uns von diesem Paradigma abwenden und wir müssen ein neues Paradigma, nämlich das ökologisch-soziale in der Marktwirtschaft suchen, was im Einklang, dann ist nämlich Wachstum und Gewinnerzielung und Umsatz und Nachhaltigkeit, das sind dann eben keine Gegensätze mehr, aber das müssen wir jetzt einläuten und wahrscheinlich hilft uns die Katastrophe dann dabei, das zu tun.
Das heißt, wir brauchen Mut und Haltung für das Jahr 2023. Schauen wir mal in die Zukunft. Vergangenheit können wir, glaube ich, jetzt ein Ei drüber schlagen. Aber ich glaube, die Einordnung, die war nochmal sicherlich hilfreich. Genau. Aber wie geht's denn jetzt in die Zukunft weiter? Wie geht's also, jetzt weiter? Also es gibt ja wirklich so viel depressive News und so viele Katastrophen. Ja. Und ich bewundere dich immer, Karl-Heinz, das sage ich jetzt auch ganz, wie mit welcher Energie und welchem Optimismus du immer vorangehst. Wirklich, wirklich.
Also.
Weil, also ich frage mich momentan, jetzt ist so eine Zeit, da muss man natürlich auch aufpassen, wo Glaube wieder zählt, ja. Also wo wirklich Menschen eigentlich in die Kirche rennen müssten, ja, weil sie quasi sagen, ich kann das alles nicht mehr verarbeiten, weil es ist so viel, was auf einen einstürzt, ja. Wie gehen wir damit um und wie können wir tatsächlich Mut und Zuversicht in 2023 haben?
Also dazu zwei Dinge. Du hast ganz richtig gesagt, Mut und Haltung sind ganz wichtig. Aber was auch wichtig ist, Zuversicht. Ja, wir müssen uns klar machen, machen ist viel stärker als wollen, ja? Ja. Und wir müssen dieses Jahr vor allen Dingen machen. Wir müssen entschieden eintreten, ne? Das, was ja in der Giant Leap Vorhersage steckt. Wir können es schaffen, aber nur, wenn wir konsequent große Schritte machen. Und das heißt auch, wir müssen Visionen entwickeln für die Zukunft, in der wir leben wollen. Übrigens, dafür veranstalten wir gemeinsam mit der Stadt Köln im April den ersten deutschen Mutmacher-Gipfel. Übrigens, wer Interesse hat, da in irgendeiner Form mitzumachen, gerne melden. Und wir werden unter anderem Mutmacher auszeichnen. Also Mutmacher, die Dinge geschaffen haben, wo du sagst, wow, dass der das geschafft hat, Kilometer von Wald pflanzen, Mikroplastik aus den Weltmeeren holen, CO2 reduzieren, aber auch im sozialen Bereich. Es geht um Umwelt, Technologie und einen Menschen. Und der Mensch wird ziemlich stark in den Mittelpunkt gestellt. Und darüber möchten wir bei dem Mutmacher-Gipfel dann auch offiziell berichten und wollen den, also ich hätte den Mutmacher-Gipfel am liebsten jedes Jahr von jetzt an. Wie gesagt, im April gehen wir los. Und ich bin sicher, mit dieser Zeitenwende, die Olaf Scholz mal gemeint hat, wenn wir das richtig verstehen und die Chancen nutzen, die wir haben, und sie dann auch wirklich konsequent gehen, dann kriegen wir das alles in den Griff, weil das ist kontrollierbar. Und unser Planet hat uns bisher schon viel verziehen und ich glaube, er wird uns auch noch mal verzeihen.
Also wir sollen den Mut nicht aufgeben. Wir müssen uns wie immer, ich habe das auch vor 2,5 Jahren schon gesagt hier im Podcast, uns immer selbst mit der eigenen Hand und am Schopfe quasi aus der Krise rausziehen. Ja. Und tatsächlich machen ist geiler als wollen, ja?
Ja.
Oder krasser als wollen, ja, wie gibt's ja diesen schönen Spruch. Und was ich mir wünschen würde, wenn wir hier im Podcast nächstes Jahr vielleicht tatsächlich wir gucken mal, dass wir noch mehr Mutmacher finden. Wir hatten dieses Jahr schon viele, finde ich. Aber dass wir ganz speziell positive Entwicklungen, Menschen, die wirklich was bewegen und die nicht nur Ideen haben, sondern tatsächlich, und wenn es im Kleinen ist, tatsächlich Mut machen und die Sachen nach vorne bringen, die Absolut. Gesellschaft nach vorne bringen.
Absolut.
Na, Mensch, was für ein ereignisreiches Jahr. Tops und Flops der Woche, Karl-Heinz. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
Fang du heute an, bitte.
Okay, also ich fange mal mit dem Flop der Woche an.
Ja.
Also wirklich, also ich habe mich sowas aufgeregt. Ich habe mich so über mich selbst geärgert. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Weihnachtsvorlesung von Professor Dr. Sinn des IFO-Instituts angeschaut. Das gibt es seit 15 Jahren, wo eben dieser sehr bekannte und berühmte Volkswirtschaftler schwadroniert über das, was alles gerade so passiert. Also, und was er quasi in 2 Stunden sagt, ich kürze es mal ab. Alles scheiße, ne? Also Klimapolitik scheiße, Geldmengenpolitik scheiße, Zinspolitik scheiße, Technologie scheiße. Also so nach, ich habe die ganze Zeit 2 Stunden lang gewartet, wo er sagt so, okay, das haben wir jetzt alles, wissen wir alles. So, da 1, 2, 3, 4, 5 in die Richtung wäre es mal sinnvoll zu gehen. Mhm. Habe ich mich so geärgert, hat mich so runtergezogen. Es gibt übrigens eine ganz interessante Reaktion auf dieses Videos von Geld für die Welt. Kann ich also empfehlen, Geld für die Welt, wie heißt er nochmal? Ich habe es jetzt hier gerade, ich klicke mal kurz drauf.
Von Nico Dumas?
Nee, das ist, warte mal, wie heißt er, Geld für die Welt? Ich möchte den Namen jetzt nicht unterschlagen, die Welt habe ich sofort. So, ach Mensch, finde ich jetzt gar nicht Geld für die Welt. Googelt ihr einfach mal, ja? Das ist ein junger Mann, der Maurice Höfgen heißt er. So, jetzt habe ich es, sorry. Mhm. Der Maurice Höfgen ist auch Ökonom und Betriebswirt, ist ein junger Mann und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Finanzpolitik und im Bundestag. Also auch jemand, der nah dran ist, der das sehr schön auch nochmal kommentiert hat, das Video. Also ich vielleicht lieber den Kommentar anschauen, dann ist man nicht ganz so depressiv, wenn das Ding rum ist. Der Top der Woche war ein Post von Nico Lummer gestern Abend auf LinkedIn, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass Deutschland ja immerhin, also global, immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft ist. Noch vor Indien. Also das muss man sich mal überlegen. Ja? Also von aber wegen die Angst. Nur noch
knapp vor Indien.
Ja, nur noch knapp. Ja, nur knapp, aber immerhin also auch noch knapp doppelt so stark wie Russland. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Russland ist quasi gerade mal ein Tick größer als Italien. Ja, nichts gegen Italien. Also das macht mir Mut. Man muss sich wirklich das, was da ist und was positiv ist und die Kraft, die so ein Land hat, immer wieder vor Augen halten. Und sagen, ja, also auch wenn vieles schräg läuft, vieles falsch ist oder viel Kritik berechtigt ist, wir haben immer noch ein Powerhouse hier, ja. Und das können wir nutzen und können wir umbauen und können wir fit machen für die Zukunft. Und das fand ich eine sehr interessante, sehr einfache Wahrheit, die aber mir gezeigt hat, ja, also eigentlich jetzt komm, stellt euch nicht so an.
Okay.
Das war mein Flop der Woche.
Dann fange ich auch an mit dem Flop. Um mit dem Top zu enden. Also der Flop für mich war wirklich der Krieg in der Ukraine und das brutale Verhalten der Mullahs im Iran, ja, die da an ihrer Macht kleben. Und vermutlich ist es bei Putin ja auch nicht anders, der klebt auch an der Macht. Aber es war auch ein Jahr, in dem Menschen Dinge verändern konnten, ne? Die Chinesen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen diese Null-Covid-Strategie nicht mehr. Und siehe da, sie wurde abgeschafft. Selbst dieses mächtige China, die Regierung, hat das dann stillschweigend innerhalb von einem Tag geändert. Und jetzt haben wir das Desaster in China. Der Top, unsere Wahrnehmung aufgrund der Nachrichten in den Medien, diesem immer endlosen Strom der scheinbar schlechten Nachrichten, die Menschen sagen, die Medien berichten das negativer, als die Lage tatsächlich ist. Also man hat gefühlt, dass das Thema irgendwie so schlimm ist es nicht. Und es gab im Jahr 2022 mehr gute Nachrichten, als man so gedacht hat. 2022 war ein Jahr der Durchbrüche und es haben viele Dinge stattgefunden, die tatsächlich uns so überhaupt nicht klar geworden sind. Wir haben einige dieser technologischen Dinge schon angesprochen und es war wichtig für unsere Wahrnehmung, also unsere Wahrnehmung im Sinne von, wir haben neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit bekommen, wir haben neues Bewusstsein für die Änderung, für eine gewisse Achtsamkeit bekommen. Und das alles macht mir Hoffnung, dass 22 ein Jahr war, ein wichtiges Jahr, das zu einer wirklichen Veränderung führen kann. Und 23 können wir das jetzt beweisen, dass es wirklich so ist. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Mutmachergipfel. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und mit anderen Gästen. Und ich freue mich auch jetzt schon auf den Jahresrückblick 24, also 23 dann, um zu gucken, was haben wir denn dann erreicht.
Ich freue mich auch drauf. Gehen wir mit Schwung in das neue Jahr. Das Wetter ist ja durchaus frühlingshaft, wenn man das so nennen kann, am 3. Januar. Ja. Also der Klimawandel ist schon da. Lasst uns ihn genießen, soweit es geht. Karl-Heinz, vielen Dank. Und unseren Hörerinnen und Hörern ein tolles neues Jahr 2023. Bleibt gesund. Nochmal impfen, nochmal boostern lassen vielleicht. Ja, das Ding ist noch nicht ganz durch, siehe China. Und bleibt dabei, wir freuen uns auf ein weiteres neues Jahr mit euch.
Ein ciao, erfolgreiches, ciao. Glückliches neues Jahr. Tschüss, Roland. Ciao. Tschüss an die Zuhörer.